Es ist Dienstag, der 16. September und Sie hören Kontrafunk aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie Marcel Joppa. Schönen guten Tag. Spätestens seit der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen vergangenen Sonntag ist klar, die Alternative für Deutschland ist auch im Westen der Republik angekommen. Wenig verwunderlich spielten Vertreter der Altparteien das Ergebnis in NRW demonstrativ herunter. Dabei handelte es sich, gemessen an den Wahlberechtigten, sogar um die größte Regionalwahl innerhalb der Europäischen Union. Kann die AfD trotz Brandmauer nun mehr politischen Einfluss üben? Und wie sieht das auf kommunaler Ebene genau aus? Darüber spreche ich gleich mit dem AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden in NRW, Dr. Martin Vinzenz. In den ostdeutschen Bundesländern gehört die AfD mittlerweile zu den Parteien mit der größten Zustimmung beim Wähler. Für eine Regierungsbeteiligung hat es bislang aber noch nicht gereicht. Auch weil etwa in Thüringen niemand mit ihr koalieren wollte. Nicht einmal das Bündnis Sarah Wagenknecht. Im kommenden Jahr finden nun in Sachsen-Anhalt Landtagswahlen statt. Und eine Frage ist, wird das BSW aus alten Fehlern lernen und die Brandmauer zur AfD überwinden? Das frage ich in dieser Sendung den dortigen BSW-Landesvorsitzenden und gebürtigen Magdeburger John Lukas Dietrich. Klar ist, die politische Stimmung im Land verändert sich. Und das, obwohl vor allem linksgrüne Kräfte durch NGOs oder Regierungsbehörden den Diskurs im Land bestimmen wollen. Etwa durch die Bundeszentrale für politische Bildung. Die Behörde im Einflussbereich des Innenministeriums hat eigentlich ein Neutralitätsgebot, doch die Realität sieht gänzlich anders aus. Welche Macht die BPB im Einzelnen hat und wie teuer das für den Steuerzahler zu stehen kommt, das erklärt uns gleich Dr. Peter Höres. Der Professor für neueste Geschichte an der Universität Würzburg war selbst einige Zeit Mitglied im Beirat der Bundeszentrale. In einem Kommentar von Florian Machel blicken wir dann schließlich auf Österreich. Laut aktueller Umfragen verliert die dortige Regierung ihre Mehrheit. Und das könnte erst der Anfang sein. Soweit unsere Themen heute hier bei Kontrafunk aktuell. Sie hören Kontrafunk aktuell. Die Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen haben auch im politischen Berlin für große Aufmerksamkeit gesorgt. Immerhin ist NRW das bevölkerungsreichste Bundesland und es gibt mehr Wahlberechtigte als im gesamten ostdeutschen Bundesgebiet. Dabei rückt das Ergebnis der Alternative für Deutschland besonders in den Fokus, denn die Partei konnte ihr Ergebnis im Vergleich zur Wahl 2020 nahezu verdreifachen. Wie es in NRW jetzt weitergeht und was das für einen möglichen Politikwechsel bedeutet, das bespreche ich mit dem AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzenden in NRW, Dr. Martin Vinzenz. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Vinzenz, die AfD hat 14,5% erreicht und ist nun drittstärkste Kraft in NRW bei den Kommunalwahlen. Wie haben Sie denn den Wahlabend vergangenen Sonntag erlebt?
Ja, für uns ist es ein großer Erfolg. Wir haben im Prinzip das eingefahren, was ausgegeben wurde als Zielmarke, eine Verdreifachung. Das war in etwa das, was wir angestrebt haben. Und man muss schlichtweg einfach feststellen, dass wir uns jetzt auch in Nordrhein-Westfalen, obgleich es für uns sicherlich ein etwas schwierigeres Pflaster ist, erst etabliert haben und auch immer mehr Stammwähler tatsächlich zu unseren Wählern zählen und eben nicht mehr nur noch das Protestpotenzial, was vielleicht bei vorherigen Wahlen mal unsere Hauptansprechpartner waren.
Bei der ersten Hochrechnung, da lag Ihre Partei noch bei rund 16%. Über den Wahlabend sank die Zahl dann immer weiter ab, während ja vor allem die Prozente der Grünen immer weiter stiegen. Hat Sie das überrascht?
Das kennen wir interessanterweise jetzt schon aus den letzten Wahlen jeweils. Das liegt wohl auch oftmals damit zusammen, dass dann die Briefwahlergebnisse einträufeln und der AfDler ganz offensichtlich in die Wahlkabine schreitet und weniger per Briefwahl wählt. Also von daher haben wir jetzt häufiger schon die Erfahrung gemacht, dass wir uns bei den ersten Hochrechnungen natürlich sehr, sehr freuen und dann nach und nach über den Wahlabend, wenn die vor allen Dingen Briefwahlen ausgezählt werden, es dann immer noch ein kleines Stück zurückgeht. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr respektables Ergebnis.
In NRW regiert derzeit ein schwarz-grünes Bündnis. Die AfD konnte also mehr Stimmen erreichen als die Regierungspartei der Grünen. Fast alle Parteien mit Ausnahme der Linke haben am Sonntag eingebüßt. Kann man nicht dennoch dann sagen, es war auch ein Stück eine Protestwahl?
Wahrscheinlich sowohl als auch. Also zum einen ist es natürlich die rote Karte nach Berlin gegen Schwarz und Rot, bestimmt auch gegen Düsseldorf mit Schwarz und Grün, dass die Bürger dort viele der Entscheidungen nicht gutieren und dann eben für die AfD wählen. Aber noch einmal, auch große Umfragen zeigen, dass wir mittlerweile wirklich selbst bei den Familien, wo man vielleicht seit 3 Generationen SPD oder CDU gewählt hat, angekommen sind und wir ganz überzeugte AfD-Wähler haben, die bei jeder Wahl AfD wählen, egal ob es jetzt die Bundestagswahl, die Kommunalwahl oder die Landtagswahl ist, etwas sagen, die Kandidaten, das Programm, das hat mich so überzeugt, und sind richtige Stammwähler geworden.
Was mich überrascht hat, trotz des großen Zugewinns hat die AfD bei keiner einzigen Bürgermeisterwahl Platz 1 erreicht. In 3 Städten, da geht es in die Stichwahl zum Oberbürgermeister mit einem zweitplatzierten AfD-Kandidaten. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund hierfür?
Ja, immerhin war es ja in 3 Ruhrgebietsstädten dann doch recht knapp, sodass wir da wirklich den Amtierenden ja auf den Fersen stehen. Man muss dazu sagen, dass das auch Kommunen waren, wo wir vormals schon eine starke Fraktion hatten, also wo wir auch schon mit kommunalpolitischen Themen und auch mit Gesichtern in Erscheinung treten konnten, sodass man dort auch genau wusste, wen man wählt. Das war bei der letzten Wahl flächendeckend eben noch nicht der Fall. Von daher hatten natürlich diese Kommunen jetzt vielleicht auch da ein Stück weit die Nase vorne. Aber die Tendenz ist ja auch klar, dieses Mal schaffen wir es in die Stichwahl. Die anderen Parteien haben jetzt schon angekündigt, dass sie sich wechselseitig unterstützen werden, um die AfD zu verhindern. Im Prinzip also keine Politik für etwas, sondern nur gegen die AfD. Auch das wird am Ende des Tages schwierig sein, bei der nächsten Wahl dann nochmal in dieser Art und Weise zu wiederholen. Denn gerade wenn man vielleicht gegen den amtierenden Amtsinhaber mit seiner Partei vorher noch ambitionierten Wahlkampf gemacht hat, dann die Losung auszugeben, jetzt bitte wählt aber dann doch den Amtierenden weiter, weil wir wollen die AfD verhindern. Das machen viele nicht mit. Wir rechnen damit, dass wir im zweiten Wahlgang dementsprechend auch nochmal Stimmzuwächse verzeichnen können. Das wird insbesondere, glaube ich, Herrn Wüst, der sich ja doch immer stark von uns abgrenzt, sehr, sehr ärgern, dass seine Wähler und ihm wahrscheinlich an der Parteibasis viele ein größeres Herz für uns haben, als er das eigentlich so möchte. Und der Ausblick auch da nochmal für in 5 Jahren. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir dann auch die ersten Bürgermeister der AfD sehen werden.
Ja, Sie haben es gerade gesagt, nur Stunden nach der Wahl, da hatten CDU und SPD dazu aufgerufen, in den besagten 3 Wahlkreisen bei der Stichwahl den jeweils anderen Kandidaten als den AfDler zu unterstützen. Wie es da hieß, sollen dann alle demokratischen Parteien zusammenstehen, also natürlich auch in Richtung Grüne und Linke Wähler. Heißt das nicht, dass die Chancen für die AfD-Kandidaten dort doch denkbar schlecht stehen, oder?
Zum Glück wählen ja Bürger und nicht die Parteien am Ende des Tages die Bürgermeister. Von daher, ob das wirklich jetzt alle Wähler so mitmachen, ob die sich da so dirigieren lassen, ob jetzt Konservative, die noch aus welchen Gründen auch immer bei der CDU verblieben sind, dann plötzlich dann doch für andere Kandidaten ihre Stimme hergeben. Ich möchte das bezweifeln. Es ist ganz im Gegenteil so, dass man das jetzt vielleicht zähneknirschend noch einmal mitmacht, weil man der eigenen Parteiführung irgendwo vertraut. Aber ich denke nicht, dass man diese Form von Blockbildung über Parteifarben hinaus längerfristig so halten kann. Es ist ja eher ein Zeichen der wirklichen Beliebigkeit. Und diese Form von alle gegen die AfD gegen alle, wird am Ende dazu führen, dass wir auch nochmal erstarken.
Parteichefin Alice Weidel erklärte gestern, die meisten Wähler konnten sie in der Altersklasse 30 bis 60 mobilisieren, also der Gruppe, die finanziell gesehen am meisten für das Land leistet. Wie erklären Sie sich das?
Ich glaube, dass das sogar ganz einfach zu erklären ist. Also das sind ja wirklich die wertschöpfenden Milieus, das sind die Netto-Steuerzahler, diejenigen, die unter der Politik sowohl in Düsseldorf, in der Kommune als auch in Berlin am meisten leiden, diejenigen, die für alles immer herangezogen werden und seien sie Facharbeiter von der SPD sozusagen als Superreiche behandelt werden und in besonderer Weise geschröpft werden, dass viele das in diesen überbordenden Sozialstaat und diese ganzen auch Woken-Spielereien und Abenteuer nicht mehr mittragen wollen und sich schlichtweg einfach hintergangen fühlen. Sie geben die Hälfte ihres Gehaltes für Dinge aus, die im Gefühl von vielen Wählern wirklich dann fast gegen sie verwendet werden, in Form von Steuermitteln und den damit angestoßenen Projekten, die dann ja teilweise dann die leistenden Milieus dann auch noch beleidigen oder verhohnpiepeln. Da ist relativ eindeutig, dass diese Menschen dann natürlich ihr Kreuz gerne bei der AfD machen, die sich eben genau für die dann auch einsetzt.
Die Wahlbeteiligung lag am Sonntag bei rund 56%. Das ist die höchste Beteiligung an einer Landtagswahl seit über 25 Jahren. Was glauben Sie, ist dafür verantwortlich?
Ja, eigentlich müssten sich ja alle, wie sie sich immer nennen, demokratischen Parteien darüber freuen, dass offensichtlich auch eine neue Partei den demokratischen Diskurs dann wieder befeuert, sowohl in die eine wie in die andere Richtung. Also zum einen gibt es ja große Befragungen, dass die AfD Nichtwähler mobilisiert und wieder an die Wahlurne bringt. Generell auch Menschen, die vielleicht vorher ein bisschen politisch müde waren, enttäuscht waren von anderen Parteien, die den Eindruck hatten, bei dieser großen Repräsentationslücke, die es ja einfach gibt in der Bundesrepublik, was konservative und rechte Positionen angeht, dass sich da jetzt wieder viele Menschen abgeholt fühlen und endlich wieder ihr Kreuz machen. Auf der anderen Seite bestimmt auch eine Gegenmobilisierung in Teilen, dass Menschen sagen, oh, die AfD müssen wir verhindern und deswegen zur Wahlurne gehen. So oder so, es ist ein großer Erfolg für die Demokratie, wenn eben mehr Menschen sich wieder beteiligen. Und von daher diese Schelte, die es immer gibt von den sogenannten sich selbst zugeschriebenen demokratischen Parteien, wie schlimm das mit der AfD wäre, eigentlich können wir alle nur sagen, dass es ein großer Gewinn ist, wenn möglichst viele Menschen zur Wahl gehen.
Nun ist eine Kommunalwahl keine Bundes- oder Landtagswahl, so argumentieren die Altparteien. Die Wichtigkeit wird da heruntergespielt, dem werden Sie wahrscheinlich widersprechen. Aber was bedeutet die Verdreifachung Ihrer Partei in NRW jetzt ganz konkret in der politischen Praxis?
Ja, die anderen Parteien teilweise haben sich ja für die Ergebnisse gefeiert, auch dafür, dass sie irgendwie dann doch noch vor der AfD gelandet sind, die CDU immer wieder ausgibt. Sie ist ja stärkste Kraft geworden, wenn man das ins Verhältnis setzt. Das ist das historisch schlechteste Ergebnis der CDU bei einer Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen aller Zeit. Bei der SPD sieht es genauso aus, bei der FDP sieht es genauso aus. Auch die Grünen mussten schwer einbüßen. Man sieht also all diese Parteien mit teilweise herben Verlusten, teilweise leichten Verlusten, aber eben doch den historisch schlechtesten Werten. Man muss da immer sagen, bisher. Es wird sich, wenn sie so weiter Politik betreiben, wahrscheinlich in den nächsten Jahren dann noch mit neuen Negativrekorden für sie einstellen. De facto ist es so, dass man in vielen Räten jetzt an der AfD kaum mehr vorbeikommt. Also mit rund 30% in Gelsenkirchen beispielsweise. Wenn man dort vernünftig Politik machen möchte, wird sich die CDU demnächst fragen müssen, ob man nicht dann eben doch die Brandmauer zumindest kommunal da mal beiseite lässt, um schlichtweg einfach ganz pragmatische Entscheidungen für die Bevölkerung vor Ort zu treffen. Oder ob es einem wirklich lieber ist, dann den Sirenenrufen aus Berlin und Düsseldorf zu folgen und schlichtweg bei reinen Sachentscheidungen, die ja teilweise unpolitisch sein können, seien es die Öffnungszeiten des Rathauses oder des Schwimmbades, dann trotzdem im Prinzip da dem Nachbarn, also in der Kommunalpolitik ist es ja sehr persönlich, dann eben nicht die Stimme zu geben oder dagegen zu stimmen oder schlichtweg einfach eine Zusammenarbeit weiter zu verhindern, was aber auf der anderen Seite dann, glaube ich, auch nochmal bei der Bevölkerung schlichtweg zu Unverständnis führen muss. Und man sieht daran, die AfD, auch wenn die anderen mit uns nicht sprechen wollen, wirkt, wird an vielen Stellen wirken. Ich erinnere nur beispielsweise an Köln, wo alle anderen Parteien sich bei einem sogenannten Fairness-Abkommen darauf geeinigt hatten, über das wirklich ja wichtige Thema Migration nicht zu sprechen. Man kann sagen, es war ein Realitätsverweigerungsabkommen. Hätte es die AfD nicht gegeben, selbst in der Opposition, selbst in Köln mit niedrigen Prozentwerten, wäre dieses wirklich drängende Thema vieler Bürger nicht diskutiert worden. Und wir haben da wirklich die Funktion, dass diese heißen Eisen trotzdem im politischen Diskurs bleiben.
NRW hat aktuell eine ganze Reihe von Problemen, Migration, Arbeitslosigkeit, marode Infrastruktur, Kriminalität, um nur einige zu nennen. Wo will und kann die AfD in NRW da ansetzen, auch um Teil der Lösung zu sein?
Ja, das sind alles wichtige Punkte. Wir haben das von Anfang an gesagt. Politik mischt sich in viel zu viele Bereiche des Bürgers aktiv ein, bedrängt den Bürger bis ins Private hinein, zerrt beispielsweise Sexualität in die Öffentlichkeit, schreibt ihnen vor, wie und mit was sie in den Urlaub fahren, wie sie zu heizen haben. Wir sagen, der Staat muss sich auf die wesentlichen und Kernbereiche konzentrieren, dann gibt es auch genügend Geld. Wir haben jetzt in der zweiten Jahreshälfte wieder die Haushaltsberatungen, beispielsweise hier in Düsseldorf im Bundestag sind sie gerade auch wieder unterwegs. Das sind Rekordsteuereinnahmen und trotzdem reicht das Geld hinten und vorne nicht. Warum? Eben weil man sich in alles Mögliche begibt, weil man Geld für die verrücktesten Ideen ausgibt, aber den Kern aus den Augen verliert. Tatsächlich ist es aber so, es wäre genügend Geld für Sauberkeit da, es wäre genügend Geld für Infrastruktur da, für unsere Schule, für die Bildung und auch für die innere Sicherheit. Man müsste sich eben halt nur noch wirklich ernsthaft wieder darauf konzentrieren, diese staatlichen Kernaufgaben auch leisten zu wollen.
Sagt der AfD-Landes- und Fraktionsvorsitzende in Nordrhein-Westfalen, Dr. Martin Vinzenz. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Brandmauer, sie ist das erklärte Ziel der deutschen Altparteien, ob nach den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen oder im Bund, selbstverständlich der Demokratie zuliebe. Eine Zusammenarbeit mit der AfD auf jeglicher Ebene wird von Union und SPD über FDP, Grüne und Linke ausgeschlossen. Eine Ausnahme bildet hier das Bündnis Sarah Wagenknecht. Teile des BSW wollen die Brandmauerpolitik nicht mittragen, so auch Vertreter der Partei in Sachsen-Anhalt. Darüber spreche ich jetzt mit dem BSW-Landesvorsitzenden und gebürtigen Magdeburger John Lukas Dittrich. Schönen guten Tag.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Herr Dittrich, in Sachsen-Anhalt wird in rund einem Jahr gewählt. Umfragen zur Landtagswahl sehen aktuell die Alternative für Deutschland mit knapp 40% klar vorne. Das BSW liegt bei 6-8%. Warum halten Sie von der Brandmauer recht wenig?
Also ich glaube, es hat sich gezeigt, dass die Brandmauer sowohl politisch, aber eben auch von dem Ziel, was die Altparteien ja hatten, gescheitert ist. Also sowohl in deren Augen müsste sie eigentlich klar sein, dass sie gescheitert ist. Und sie ist vor allem undemokratisch, glaube ich. Also gerade in Sachsen-Anhalt liegt die AfD bei 39% laut der letzten Infratest-DiMAP-Umfrage. Und da muss man ja anerkennen, dass die Leute, die die AfD wählen, auch politisch Ziele haben und auch politisch Ziele erreichen wollen. Und dort immer pauschal zu sagen, nein, das geht nicht, wir dürfen mit denen nicht zusammenarbeiten. Also es ist einerseits für undemokratisch, aber andererseits ist das ja gerade auch hier der beste Beweis, dass diese Strategie am Scheitern ist. Deshalb ist uns wichtig, das hatten wir jetzt auch versucht in den letzten Tagen deutlich zu machen, wir wollen über Inhalte reden, wir wollen auch gucken, welche Inhalte uns wichtig sind und welche Inhalte eben auch geteilt werden können von anderen Parteien. Und da unterscheiden wir nicht zwischen guter Partei und böser Partei, wie es die anderen Parteien tun.
Welche politischen Schnittstellen würden Sie denn mit der AfD sehen? Bei welchen Themen könnte man sich vielleicht sogar einigen?
Also ich denke, wo es sicherlich Schnittmengen gibt, das sind Themen wie die Energiepolitik, die ist ja auch bei uns in Sachsen-Anhalt. Wir haben eine große Energieindustrie, wir haben viel Chemie im Land und die leidet sehr unter den Sanktionen und der Sanktionspolitik. Und die AfD in Sachsen-Anhalt sieht das in der Frage, dass die Russland-Sanktionen zum Beispiel uns schaden, ähnlich wie wir. Und ich denke, da hat man sicherlich Schnittmengen, wo man schauen kann, dass man programmatisch Gemeinsamkeiten findet. Aber an anderen Punkten, das will ich auch so offen sagen, glaube ich, dass die CDU in Sachsen-Anhalt mit der AfD ja doch größere Schnittmengen hat, als wir es haben.
Machen Sie bei dem Umgang mit der AfD einen Unterschied zwischen der Bundes- und der Landes-AfD? Also gibt es im Kommunalen eher Schnittstellen als im politischen Berlin?
Ich glaube, das ist sehr schwierig, weil die Kommunalpolitik immer sehr, sehr regionalspezifisch ist. Also wenn es jetzt um den Spielplatz eine Straße weitergeht, ist das, glaube ich, wirklich egal, mit welcher Partei man da redet, weil das ist ein kommunales Anliegen, was wichtig ist und was umgesetzt werden muss. Bei der Landes-AfD ist das manchmal ein bisschen schwierig. Die AfD ist ja eine sehr heterogene Partei und manchmal erlebt man Vertreter, die das eine sagen, manchmal das andere. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Die habe ich jetzt auch erlebt auf Podiumsdiskussionen, zum Beispiel im letzten Wahlkampf, dass man mit dem einen mehr, mit dem anderen vielleicht weniger Schnittmengen. Ich würde sagen, das kommt immer auf den Einzelfall an in Sachsen-Anhalt.
Und Sie haben es gerade gesagt, thematisch liegen bei gewissen Positionen auch AfD und Union eben nicht so weit auseinander, vor allem da aber auch immer wieder in Städten und Kommunen. Warum halten denn CDU und CSU dennoch so krampfhaft an der Brandmauer fest? Was glauben Sie?
Ich glaube, es wäre schlauer gewesen, die AfD 2016, 2017, da wäre die AfD sogar wirklich programmatisch nochmal näher an der CDU gewesen, einzubeziehen und gemeinsam die wichtigen Inhalte, die sie haben, umzusetzen. Das wurde ja nie gemacht. Immer mit dem Argument, die Brandmauer muss halten und mit denen arbeiten wir nicht zusammen. Ich kann es mir auch nicht ganz erklären. Also es gibt sicherlich Punkte, wo die CDU immer wieder aufführt, dass sie mit der AfD Probleme hätte. Das ist ja die Russlandpolitik, aber es ist jetzt auch in Sachsen-Anhalt. Das Vokabular, was die AfD benutzen würde und alles. Also man findet da schon wieder immer spannende Begründungen dafür, aber es gibt eben auch durchaus auch mittlerweile größere Teile der CDU, die sich sehr dafür öffnen. Der Kreisverband Harz der CDU hat ja sogar einen Beschluss getroffen, dass man doch über eine Zusammenarbeit oder eine wie auch immer geartete Koalition mit der AfD mal nachdenken müsse. Also auch da scheint ja was in Bewegung zu sein.
Und das ist ganz spannend. Was sagt Ihre Erfahrung? Sind all das, wenn es bei der Union um die Brandmauer geht, oft auch einfach nur Worthülsen und findet die Zusammenarbeit zwischen Altparteien und AfD teilweise nicht auf kommunaler Ebene sogar schon statt?
Ja, also sie findet auf jeden Fall statt. Also ich kann aus Magdeburg berichten, hier sollte der lokale Stadtpark bebaut werden und dann gab es im Stadtrat eine Abstimmung zwischen Grünen, Linken und AfD, die das verhindert haben. Und das war auch genau richtig, dass sie das verhindert haben. Aber das passiert ja in regelmäßigen Abständen. Auch als die Kommunalparlamente letztes Jahr nach der Kommunalwahl am 9. Juni neu zusammengetreten sind, gab es in vielen Kommunalparlamenten gemeinsame Abstimmungen über Konstituierungsmechanismen. Auch, das kann man ja mal auch ein bisschen kritisch anmerken, zum Beispiel im Mirichower Land war, glaube ich, die erste Abstimmung des neu konstituierten Kreistages darüber, dass die Kreistagsdiäten der einzelnen Mitglieder angehoben werden. Und da haben CDU und AfD federführend diesen Antrag mit eingebracht. Also es gibt da schon durchaus im kommunalen Bereich öfter.
Das BSW ist derzeit in 3 Landesparlamenten vertreten, in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Zumindest in Thüringen wäre nach der Wahl im vergangenen Jahr rechnerisch ja sogar eine Mehrheit mit AfD und BSW möglich gewesen. Eine Koalition wurde von ihrer Partei da aber kategorisch ausgeschlossen. Das klingt mir jetzt aber schon ein bisschen nach einer Brandmauer, oder?
Ja, also ich denke, das ist ja öffentlich bekannt, dass die Thüringer einen sehr speziellen Weg gegangen sind. Also nicht unbedingt den Weg gegangen sind, den sich vielleicht einige andere im BSW erhofft hatten. Für mich ist klar, ich sehe gerade mit allen Parteien, das will ich gar nicht konkretisieren, zu wenig Schnittmengen, mit denen das BSW problemlos koalieren könnte. Das gilt aber eben auch deutlich für die CDU. Also ich hätte diese Brombeerkoalition, wie sie in Thüringen ja heißt, also inhaltlich abgelehnt. Ich hätte sie, glaube ich, auch nicht geschlossen. Darum, ich habe mich oft zu dem geäußert, was in Thüringen passiert. Ich habe das auch häufig sehr kritisch angemerkt, aber nun, es ist ein eigenständiger Landesverband, der politisch seine eigenen Wege gegangen ist. Ich halte von dem Vorgehen jedenfalls jetzt, wie die das dort gegangen sind, nicht viel. Aber von der Sache her muss man das natürlich kritisch anmerken. Also wenn man mit der AfD sagt, da gibt es zu wenig Koalitionsschnittmengen, das teile ich auch, aber eben mit der CDU gibt es jetzt nicht viel mehr. Also dann muss man die Analyse auch konsequent verfolgen und eben nicht mal so, mal so.
Schauen wir uns die Umfragen in Sachsen-Anhalt an. Da ist man ja dann in Ihrem Bundesland auch nicht weit entfernt von einer zumindest möglichen AfD-BSW-Koalition. Oder schließen Sie das aufgrund von politischen Schnittmengen aus?
Also wir haben als Landesverband da bereits auf unserem letzten Landesparteitag eine längere Debatte zu gehabt, wie wir uns generell aufstellen als Verband und wo wir auch unsere, sag ich mal, Rolle im Parlament sehen. Und da ist sehr einhellig die Meinung vertreten worden, dass wir uns als Oppositionspartei verstehen. Also dass wir jetzt auch als junge Partei eben deutlich machen, dass wir eine stark oppositionelle Ausrichtung zum Kurs der Landes, aber eben auch zur Bundespolitik haben und unsere Rolle eher darin sehen. Und das ist ja bei den zu erwartenden Mehrheiten, glaube ich, mehr als häufig der Fall, dass wir ganz konkret schauen, wo Inhalte und auch Sachanliegen umgesetzt werden, die wir richtig finden. Und dem können wir auch unsere Zustimmung erteilen, egal von welcher Partei. Also da sind wir auch ziemlich klar. Wenn die AfD sagt, der Himmel ist blau, dann würden wir nicht sagen, der Himmel ist grün. Und dass wir dort unterstützen, aber eben, dass wir aktuell in den aktuellen Konstellationen keine Position sehen, in denen das BSW in eine Koalition einsteigen kann. Also wir verstehen uns ganz klar als Opposition.
Das heißt ja aber auch, dass Sie als Oppositionspartei praktisch eine AfD-Minderheitsregierung unterstützen könnten.
Die Diskussion habe ich in der letzten Woche sehr oft mit vielen Leuten gehabt, weil jeder hat sowas anderes erwartet. Also laut der aktuellen Umfrage gäbe es ja schon noch eine Mehrheit aus CDU, SPD und Linken. Und ich glaube auch, das ist der Weg, der jedenfalls vorläufig in Sachsen-Anhalt gegangen werden soll. Jedenfalls so, wie ich jetzt die Äußerungen der CDU-Spitze so vernehme. Aber das ist noch alles viel, was wäre, wenn. Uns ist wichtig, dass wenn wir im Parlament sind, dass wir uns dann Sachanträge anschauen und die eben auch sachgebunden bewerten. Und wenn wir was richtig finden, egal ob das von der AfD, von der Linken oder von der CDU kommt, dann können wir das stützen. Aber eben über diese ganzen Koalitions- und Regierungsfragen haben wir uns jetzt noch nicht sonderlich viele Gedanken gemacht, weil unsere Ausrichtung eigentlich als Opposition für uns klar ist.
Zur Realität gehört ja aber auch, dass es das BSW aktuell schwer hat. Ihre Partei ist im Bund knapp an der 5%-Hürde gescheitert, will die Stimmzettel ja erneut auszählen lassen. Bei den Kommunalwahlen in NRW jetzt, da haben Sie etwas über 1% der Stimmen erreicht. Worauf führen Sie das zurück?
Also ich glaube schon, dass es viel damit zu tun hat, was die Leute von uns erwartet haben und dass wir eben diese Erwartungen gerade im Zuge der Regierungsbildung in Ostdeutschland nicht erfüllt haben. Ich glaube, das muss man auch mittlerweile deutlich anerkennen, dass das BSW zumindest deutlich in Thüringen nicht den Weg gegangen ist, den viele von uns erwartet haben. Und man kann ja auch ein bisschen, wenn man sich die Umfragen anschaut, jetzt mal abgesehen von den ganzen Instituten, die uns sowieso gerne mal nach unten rechnen, dass im November des letzten Jahres ein klarer Knick in den Umfragen war und deshalb dann immer weiter bergab ging. Und ich glaube sowieso eine Partei, die jung ist, neu ist und eben nicht im Bundestag sitzt, hat es grundsätzlich schwer, dann noch Öffentlichkeit zu generieren. Das tun wir gerade fast ausschließlich über unsere eigenen sozialen Medien. Aber auch wir in Sachsen-Anhalt erleben ja, dass wir es sehr, sehr schwer haben, mit unseren eigenen Positionen, Punkten in die Presse zu kommen, dass unsere Landespresse uns er meidet, immer mit der schönen Begründung, ihr sitzt ja nicht im Bundestag oder im Landtag, dementsprechend brauchen wir bei euch auch nicht berichten. Das macht es insgesamt schwierig, wahrgenommen zu werden. Also wir müssen dann eben über den klassischen Weg, Infostände, Social-Media-Formate, auch lokale Podiumsdiskussionen wahrgenommen werden. Aber eben, wenn man diese Medienblockade hat, ist das schwierig. Aber wir müssen natürlich auch anerkennen, dass wir eigene Fehler gemacht haben. Und ich hoffe, dass wir die auf dem nächsten Bundesparteitag, der ja im Dezember in Magdeburg stattfindet, auch aufarbeiten und klar machen, wo sind vielleicht von unserer Seite strategische, aber eben auch ganz politische Fehler gemacht worden. Und dass wir uns als Partei auch einfach in der Frage ein bisschen neu ausrichten und vielleicht wieder zu dem zurückkehren, was Leute von uns ursprünglich erwartet haben.
Wenn es um die Fehler geht, dann heißt es ja in der Politik immer ganz gerne, wir müssen das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen. Ich halte jetzt nicht viel von der Formulierung, aber im Kern geht es ja darum, Stimmen zu gewinnen. Wie wollen Sie das in Sachsen-Anhalt machen?
Also wir haben bei uns im letzten Wahlkampf deutlich erlebt, dass die Leute schon eine große Offenheit uns gegenüber hatten. Also trotz dessen, dass wir eine neue und junge Partei waren, hatte ich jetzt an keiner Stelle das Gefühl gehabt, dass Leute uns irgendwie abgelehnt haben. Es war eine große Offenheit. Glaube ich auch ganz anders, als das jetzt in den NRW-Wahlkämpfen war. Also bei uns, würde ich sagen, ist ein großes Potenzial noch da. Und wir haben es ja auch geschafft zur Bundestagswahl. Michael Lüders als Spitzenkandidaten gehabt, eben auch einen recht renommierten Autor, dass wir in Sachsen-Anhalt ja trotz dessen drittstärkste Kraft geworden sind. Und ich glaube daher, es gibt hier ein großes Potenzial für uns, wenn wir das nutzen und eben wieder klar machen, Frieden, soziale Gerechtigkeit, aber auch Gesundheit. Also wir haben viele Positionen, glaube ich, die hier fruchten. Aber das müssen wir eben glaubwürdig vermitteln. Und wir müssen uns, glaube ich, als Sachsen-Anhalt auch klar davon abgrenzen, weil das ist ja eben genau das, worauf Sie hinaus wollten, dass eben das BSW als Mehrheitsbeschaffer für Altparteien zur Verfügung steht. Ich glaube, das ist nicht der Weg, den wir gehen sollten. Ich glaube auch nicht, dass das ist, was die Leute von uns verlangen, sondern wir müssen klar machen, das sind die BSW-Kernforderungen. Und dafür streiten wir und eben nicht dafür, dass die CDU oder die SPD nochmal 5 Jahre an ihren Fleischtöpfen weitersitzen kann.
Dann lassen Sie uns abschließend nochmal auf die Partei Die Linke schauen, aus der ist ja das BSW quasi hervorgegangen. In den Bundesländern scheint der Stern der Linken langsam zu verglühen. Im Bund dagegen erreicht sie immer neue Werte in den Umfragen. Wie beobachten Sie das, dass Die Linke derzeit durchaus recht erfolgreich scheint?
Also ich glaube, Die Linke hat aus einem politischen Moment, und das war eben die Abstimmung über das Zustrombegrenzungsgesetz im Bundestag, extrem viel PR und Öffentlichkeit generieren können. Das war auch sicherlich gewollt. Also ich habe noch nie so eine positive Berichterstattung über Die Linke vernommen, wie das im Januar und Februar diesen Jahres war. Aber das war ja ein sehr geschickter Moment, den sie auch genutzt haben. Dann haben sie eben Heidi Reichenick als neuen Politinfluencer, so würde ich ja sie ja fast bezeichnen, gesetzt und über sie eine enorme Reichweite, gerade bei jungen Menschen, generieren können. Und ich glaube, das war auch der einzige Weg, wie Die Linke hätte gerettet werden können, indem man sich praktisch zur neuen, bisschen wokeren und hipperen grünen Partei macht. Und auf seinen Social-Media-Kanälen in der Öffentlichkeit eben genau als das wahrgenommen wird, dass das der Weg ist, den, glaube ich, Die Linke schon zum Erfolg zurückgebracht hat. Ich finde es trotzdem ernüchternd, weil ich sagen würde, jetzt haben wir 2 grüne Parteien im Bundestag, weil in den entscheidenden Fragen, vielleicht ist es nicht so überraschend, aber irgendwie enttäuscht hat es mich trotzdem. Beim 100-Milliarden-Schuldenpaket im Bundesrat wurde mitgestimmt. Merz wurde noch am gleichen Tag, wo er einmal nicht gewählt worden ist, eben über diese Geschäftsordnungsänderung ermöglicht, als Kanzler gewählt zu werden. Also alles politische Fragen, von denen ich eigentlich erwartet hatte, dass Die Linke noch ein bisschen den Restanstand hat und die nicht mitträgt. Aber diese ganzen Fragen ist ja mitgegangen und hat es dann praktisch ermöglicht, dass Merz am gleichen Tag noch Kanzler werden konnte. Das ist natürlich auch eine Rolle beschafft, die für sie, glaube ich, sehr positiv ist. Also ich glaube, die deutsche Öffentlichkeit guckt jetzt viel entspannter und gelassener auf Die Linke als eine Partei eben, die zu ihnen gehört und die sie eben auch in ihren ganzen Formaten auftreten lassen kann. Ist ja auch faszinierend, wie oft jetzt linken Vertreter zu allen möglichen zu Wort kommen, auch in Sachsen-Anhalt. Also ich glaube, die Partei hat für sich selbst auf Kosten ihrer politischen Inhalte rausgeholt, am Leben zu sein und eben auch erfolgreich zu sein. Ich glaube auch, dass sie in Sachsen-Anhalt gute Chancen hat, mit einem 2-stelligen Ergebnis in den Landtag einzuziehen. Hier gibt es keine Grünen mehr. Also die Grünen sind ja praktisch beerdigt. Die Grünen haben ja auf Bundesebene gerade eine Flaute. Und ich glaube, in dem Wählermilieu kann Die Linke gerade ordentlich gewinnen. Das ist ja auch gestern in den Kommunalwahlen deutlich geworden. Köln, Münster, die ganzen Studentenstädte in NRW sind jetzt links geworden. Also die Grünen haben dort verloren und die Linken haben deutlich dazu gewonnen. Das ist der Weg, den sie gehen kann, der für sie sicherlich selbst auch Sinn macht, aber den ich für politisch falsch halte. Und deshalb auch nochmal richtig finde, dass wir als BSW eben damals den Schritt gegangen sind aus dieser Partei raus, weil, glaube ich, wäre man politisch, aber auch inhaltlich eben nicht mehr zueinander gekommen.
Sagt der Landesvorsitzende des Bündnis Sarah Wagenknecht in Sachsen-Anhalt, der gebürtige Magdeburger Jean-Lukas Dietrich. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist eine deutsche Behörde, die das Demokratieverständnis in Deutschland fördern soll. Bereits seit den 50er und 60er Jahren soll sie die Bereitschaft zur politischen Mitarbeit stärken. Doch vor allem in der jüngsten Zeit hat sie sich deutlich nach links ausgerichtet. Das ist auch auf den Präsidenten der Bundeszentrale zurückzuführen, der Ende August nach 25 Jahren in den Ruhestand ging. Welchen Einfluss die Behörde mittlerweile hat und was ihre Ziele sind, darüber spreche ich jetzt mit Dr. Peter Höres, Historiker und Professor für Neueste Geschichte an der Universität Würzburg. Schönen guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Herr Höres, gegründet wurde die Behörde 1952, damals noch unter dem Namen Bundeszentrale für Heimatdienst. Was war denn die Grundidee dahinter? Was sollte die Aufgabe sein?
Ja, also das geht schon zurück, diese Institution, auf eine Institution der Weimarer Republik. Und grundsätzlich sollte diese Institution, die Bundeszentrale für politische Bildung, wie sie später genannt wurde, eben politische, staatsbürgerliche Bildung vermitteln.
Das heißt im Detail, also wie wurde das angegangen, wie wurde das gemacht? Damals gab es ja zum Beispiel noch kein Internet.
Genau, also das Hauptmedium waren natürlich Schriften, Schriftenreihen. Dann wurde die Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte, APUZ, gegründet als Beilage zu der Zeitschrift Das Parlament. Also im Wesentlichen waren das Druckschriften, mit denen man zu Beginn gearbeitet hat.
Die Bundeszentrale liegt im Verantwortungsbereich des Bundesinnenministeriums. War es nicht schon grundsätzlich eigentlich naiv zu glauben, eine der Regierung unterstellte Behörde könne neutral informieren und dokumentieren?
Also da ist immer ein Spannungsverhältnis, wie bei anderen Institutionen auch, ne? Aber die Idee war eben, dass an der Spitze der Bundeszentrale ein dreiköpfiges Gremium steht, das von den drei Parteien, die also im Wesentlichen im Bundestag waren, Union, SPD, FDP, jeweils ein Vertreter gestellt wurde, damit auf diesem Weg eine Ausgewogenheit garantiert wird. Und zusätzlich wurde dann ein Kuratorium gebildet aus den Parteien, Fraktionen des Bundestages und ein wissenschaftlicher Beirat, in dem ich jetzt ja auch 8 Jahre tätig war.
Wie wird die Bundeszentrale generell gefördert? Meines Wissens ja aus dem Bundeshaushalt. Hat sich da über die Jahre etwas geändert?
Ja, also es ist ein massiver Aufwuchs festzustellen. Der Etat liegt jetzt bei ungefähr 105 Millionen Euro. Das ist schon sehr viel. Die Bundeszentrale hat 500 Mitarbeiter und verteilt eben auch Aufträge und Gelder an weitere Stiftungen, wie etwa die Amadeo-Antonio-Stiftung und weitere Stiftungen, die doch zu einem Teil aus dem ganz linken Spektrum stammen.
Ja, wie bereits eben erwähnt, hat sich die BPB politisch sehr ins links-grüne Milieu bewegt. Wann begann diese Entwicklung? Ist das ein schleichender Prozess oder gab es da konkrete Ereignisse?
Also mit der Berufung von Thomas Krüger, einem ehemaligen Berliner Jugendsenator, zum Präsidenten wurde also die Dreierspitze abgeschafft und eine Einerspitze. Er hat noch nicht mal eine formale Stellvertreterin, nur eine de facto Stellvertreterin, die meist aus dem unionsnahen Spektrum besetzt wurde, aber häufig eben durch sehr schwache Persönlichkeiten ausgefüllt wurde. Und Sie haben es eben ja schon erwähnt, also Thomas Krüger ist 25 Jahre im Amt gewesen, eine sehr, sehr lange Zeit, und hat also die Bundeszentrale nach seinem Gusto gestaltet und gestalten können. Und es gab immer mal wieder Kritik, sowohl aus dem wissenschaftlichen Beirat heraus, als auch aus der Politik, als auch aus den Medien. Aber das ist nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, so dass man heute sagen kann, ist die Bundeszentrale eben doch in weiten Teilen eine Organisation, die man dem linksgrünen Vorfeld zurechnen kann.
Wenn Sie sagen, Herr Krüger konnte da schalten und walten, wie er das wollte, können Sie uns Beispiele nennen? Also wo hat er in eine politische Richtung entschieden, wo Sie sagen, oh, das ist aber doch schon durchaus ganz klar in eine Richtung gehend?
Also das eine ist ja sozusagen, das möchte ich Herrn Krüger überhaupt nicht vorwerfen, ist das formal korrekte Vorgehen. Ja? Also muss sich natürlich an Recht und Gesetz halten. Das andere ist aber eben die inhaltliche Ausgestaltung. Und wenn man schaut, also was für Projekte und was für Kooperationspartner bemüht wurden, dann sieht man eben, ich habe eben ein Beispiel genannt bei den Stiftungen, mit denen zusammengearbeitet wird. Man kann sich die Publikationsreihe anschauen. Da werden also sehr viele linke bis linksradikale Autoren, Andreas Speit, etwa Ibrahim X. Kendi, Max Scholleck, Annika Brockschmidt, verlegt. Aber es fehlt an Gegenstücken. Ne? Also kein Thilo Sarrazin, keine Susanne Schröter, obwohl die Beirat war, kein Koopmans. Also es gibt keine migrationskritischen Stimmen, die verlegt werden, aber sehr wohl Identitätspolitiker, Rassismusforscher, die aus dem linken Bereich kommen. Und es gibt eben einen sehr starken Bias in den Internetauftritten. Paradigmatisch möchte ich mal das Portal Say My Name nennen, wo also bestimmte Formen der Identitätspolitik vertreten werden. Oder es wird eben mit YouTubern zusammengearbeitet, die aus dem linken Spektrum auch stammen.
Und schauen wir doch mal ganz konkret auf die Themen Migration oder Extremismus. Wie ist die Bundeszentrale hier aufgestellt? In welche Richtung geht es da konkret?
Also jeder kann das ganz einfach überprüfen, indem er auf der Internetseite bpp.de mal schaut, was dort angeboten wird und dann im Shop schaut, wie viele Titel zu den unterschiedlichen Themen angeboten werden und von wem. Also Rechtsextremismus ist eben eindeutig überinterpretiert. Islamismus dagegen ist oft unkritisch behandelt, auch teilweise sogar mit Stimmen aus dem islamistischen Bereich selbst. Erst recht gilt das für den Linksextremismus. Wir haben da also eine deutliche Schieflage, die sowohl in den Schriftenreihen in APUZ, dieser Zeitschrift, als auch bei den Internetangeboten zu beobachten ist. Es wird dann eben mit Faktencheckern wie dem YouTuber Rezo zusammengearbeitet, der jetzt sicherlich nicht für Objektivität auch steht.
Wie unterscheidet sich die Bundeszentrale da von den Landeszentralen für politische Bildung? Zum Beispiel in Bayern oder NRW, gibt es da auch eine inhaltliche Orientierung nach links?
Also das ist sehr unterschiedlich. Die Landeszentralen erstmal in ihrer Verfassung. Die NRW-Landeszentrale wurde wie eine Abteilung des Innenministeriums geführt. Die bayerische ist deutlich unabhängiger. Und vor allem sind diese Landeszentralen natürlich viel, viel kleiner. Also in der finanziellen Ausstattung und personellen Ausstattung. Und die Bundeszentrale ist schon der große Tanker. Die hat ja auch den eingeführten guten Namen. Das ist also vom Ausmaß doch was ganz anderes. Insgesamt kann man natürlich schon auch bei vielen Landeszentralen ähnliche Entwicklungen sehen. Aber die Bundeszentrale ist natürlich der Leuchtturm und der Orientierungsmarker. Und deswegen fällt das besonders ins Gewicht. Sie zählt auch von ihrem Prestige, das eben mal auf diesen Faktoren des Beutelsbacher Konsenses gründete. Was ist das? Der Beutelsbacher Konsens, 1976 verabschiedet, ist ein Konsens, der eben die politische Bildungsarbeit trifft und der eben sagt, dass Schüler und insbesondere junge Leute nicht überwältigt werden dürfen mit Inhalten oder Botschaften, dass das, was in der Gesellschaft eben kontrovers diskutiert wird, auch kontrovers abgebildet werden muss. Stichwort Migration. Und das sehe ich eben bei der BPB überhaupt nicht mehr.
Es geht ja beim Beutelsbacher Konsens auch um das Schülerinteresse als Leitlinie. Kontroversität, Sie haben es erwähnt, das Überwältigungsverbot. Das heißt, bei der BPB ist da heute keine Spur mehr von?
Also keine Spur wäre jetzt auch jetzt wieder überzogen. Es ist halt insgesamt bei den Angeboten immer diese Schlagseite zu sehen. Ne? Es gibt jetzt einen neuen Standort der BPB nach Bonn und Berlin in Gera, also in Ostdeutschland sehr stark identitätspolitisch ausgerichtet ist. Ne? Das heißt immer diese Kriterien, also Diskriminierungserfahrungen, migrantische Perspektiven, Transgender und so weiter, stehen im Vordergrund und die Normalgesellschaft, also die arbeitende Bevölkerung, wird eher als die problematische Zielgruppe wahrgenommen, weil man die nicht erreiche. So hat sich der Präsident Krüger mal geäußert. Ne? Also die, die Geld verdienen, die quasi Common Sense orientiert sind, das sind eigentlich die, die man als zentrale Herausforderung anzieht.
Die Bundeszentrale, Sie haben es erwähnt, hat neben dem Präsidenten eben auch den 12-köpfigen wissenschaftlichen Beirat und ein Kuratorium. Wie werden diese Gremien besetzt? Welchen Einfluss haben sie?
Also das Kuratorium wird besetzt aus dem Bundestag, das bildet also den Bundestag ab, die Proportionalität der Fraktionen. Und der wissenschaftliche Beirat ist im Beirat, ne? Der wird vom Innenministerium berufen. Da gibt es dann auch manchmal Konjunkturen, je nach politischer Farbe des Innenministers. Aber das ist eben nur ein Beirat auch, ne? Also dort kann debattiert werden, können Empfehlungen ausgesprochen werden. Aber auch der Beirat ist traditionell, also mit einem Übergewicht der linken Seite. und kann im Endeffekt auch nur Ratschläge geben, ne, und beraten. Also das ist kein Exekutivgremium. Ich habe halt dort sehr viel mitbekommen auch. Ich habe mich auch versucht einzubringen, aber stieß doch überwiegend auf taube Ohren, muss ich sagen, mit der Kritik, die ich da vorgebracht habe. Es gibt einen starken Chorgeist in der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie ist nicht kritikfähig, denn die Kritik, die man geäußert hat, stieß häufig auf Empörung. Ja? Zwei Personalversammlungen wurden einberufen, als ich Kritik geäußert habe, weil man sich dann angegriffen fühlte. Also da ist wirklich Luft nach oben noch, ne?
Seit Mai 2025 ist das Innenministerium nun in den Händen der CSU. Hat Alexander Dobrindt erkennen lassen, dass er an der einseitigen Ausrichtung da etwas ändern will und diesen Linksdrift womöglich stoppen kann?
Bisher nicht. Aber tatsächlich ist das Entscheidende jetzt die Personalie-Präsidentschaft. Ne? Und auch in der Union war das natürlich aufgefallen, dass sozusagen die Bundeszentrale sich immer weiter von der Überparteilichkeit entfernt und von dem Beutelsbacher Konsens. Die Hände waren gebunden. Jetzt ist natürlich die Chance für eine Korrektur da und die muss und sollte der Innenminister jetzt ergreifen. Ich meine, man muss jetzt mal abwarten und nicht sozusagen mit Kritik schon kommen, bevor überhaupt eine Entscheidung gefallen ist. Ich bin etwas skeptisch, weil die Meldung kam, dass beim Chef des Verfassungsschutzes auf den SPD-Mann Seelen zurückgegriffen wurde. Also man muss aber jetzt mal abwarten. Das wäre schon sehr zu wünschen, dieser Institution, die ich an sich schon auch für sinnvoll halte, als Plattform auch für eben politische Bildung und vor allem auch für einen überparteilichen und kontroversen Austausch auch. Deswegen wäre es sehr zu wünschen, dass hier eine Kurskorrektur vorgenommen wird.
Besteht also die Aussicht auf eine neutralere, überparteilichere Ausrichtung oder zumindest auf kritische Töne bei dem ein oder anderen Thema mit einem Wechsel in der Spitze?
Es wäre wirklich sehr zu wünschen. Also das Problem ist ein bisschen, dass ich jetzt in der Bundeszentrale eigentlich kaum mehr Leute, Mitarbeiter angetroffen habe, die in irgendeiner Weise dem liberalen oder liberal-konservativen Spektrum zuzurechnen sind. Ja. Ganz überwiegend ist das eben eine rot-grüne Grundhaltung und das ist natürlich schwierig, so einen Tanke auch zu verändern. Aber klar, ich meine, die Spitze entscheidet, die Präsidentschaft und die Option ist da.
Also abschließend, Herr Höres, welche Reformen für die Bundeszentrale für politische Bildung wünschen Sie sich ganz konkret für die Zukunft?
Also ich würde mir wirklich eine Rückbesinnung auf diesen Beutelsbacher Konsens, auf das Pluralismusgebot, das Kontroversitätsgebot wünschen. Ich möchte auch nicht, dass die Bundeszentrale jetzt nur anders eingefärbt wird, sondern dass sie wirklich wieder ein Ort für den kontroversen Austausch und eine ganz breite Information wird. Das wäre dieser an sich wichtigen und guten Institution jetzt wirklich sehr zu wünschen. Und diese Chance sollte und muss jetzt der Innenminister ergreifen.
Sagt Dr. Peter Höres, Historiker und Professor für neueste Geschichte an der Universität Würzburg. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Ja, ich bedanke mich auch.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. In Österreich regiert derzeit eine Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Es ist alles andere als eine Liebeshochzeit gewesen und das merken anscheinend auch immer mehr Bürger. Denn die Stimmung dreht sich. Hören Sie hierzu einen Kommentar von Florian Machel.
Jüngste Umfragen aus Österreich zeigen, dass die Ampel-Koalition die mehrheitliche Zustimmung der Bevölkerung verloren hat. Nach nur einem halben Jahr ist die Unterstützung für die Regierung auf 49% gefallen. Und dieser Wert betrifft in Summe die drei Parteien ÖVP, SPÖ und NEOS. Die Umfrage wurde von der reichweitenstarken Kronenzeitung in Auftrag gegeben und vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse anhand von 1500 Befragungen durchgeführt. Am meisten in der Wählergunst eingebüßt hat die ÖVP, die seit den Wahlen gleich 5% verlor und auf 21% steht. Die SPÖ verlor 3 und kam in der Umfrage auf 18%. Nur die NEOS sollen dazu gewonnen haben und jetzt mit plus 1 auf 10% stehen. Ein sehr fraglicher Wert, denn die Minister dieser globalistischen Kleinpartei gelten in Österreich als besonders verhasst. Doch auch die Führungsfiguren von ÖVP und SPÖ geben ein äußerst schlechtes Bild ab. ÖVP-Chef Stocker sieht man in jeder Minute an, dass er als Notlösung in dieses Amt gedrängt wurde. Er ist weder charismatisch noch ein guter Redner und er hat auch keine Themen, welche die Menschen begeistern könnten. In einer Zeit der Wirtschaftsrezession mit Österreich als Schlusslicht der Eurozone ist seine Parole: Die Zeiten werden in den kommenden Jahren schwierig bleiben, Österreich müsse sparen. Richtiggehend erschütternd ist das Auftreten von SPÖ-Chef Babler. Dieser verkündete: Es wird ein hartes Tal sein, durch das wir gehen müssen. Mit wir meint der Gagenkaiser aber weniger sich und seinesgleichen, sondern die einfachen Staatsbürger. Speziell die großen Altparteien werden aus traditionellen Gründen von älteren Menschen gewählt. Doch genau jenen, die Österreich mit Fleiß und viel Steuergeld aufgebaut haben, stößt man jetzt vor den Kopf. Pensionisten zählen zu den großen Verlierern der Reformpläne. So darf es nicht verwundern, dass 72% der Menschen die Sparmaßnahmen der Regierung als falsch einstufen. All dem gegenüber steht eine Partei, die scheinbar alles richtig macht. Man hört auf die Sorgen der Bevölkerung, hat ein offenes Ohr und präsentiert immer wieder Konzepte, die sinnvoll und gangbar erscheinen. Vor allem die Feststellung, dass Österreich kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem hat, dürfte punktgenau zutreffen. ÖVP und SPÖ müssen eine riesige Klientel mit Förderungen und Versorgungsposten zufriedenstellen, obwohl das Geld dafür nicht wirklich da ist. Die Freiheitlichen hingegen zeigen auf, dass man mit fortschreitenden Milliardenausgaben für das Migrationsexperiment keinen Staat machen kann. Ebenso stehen die Militarisierungspläne in der Kritik. Für die Beteiligung an der Sky Shield-Initiative von EU und NATO werden über 7 Milliarden Euro Kosten erwartet. Dass man einerseits bei den Ärmsten spart und andererseits das Geld mit beiden Händen für ideologische Projekte verteilt, verstehen in Österreich immer weniger Wähler. Aus all dem resultiert eine aktuelle Zustimmung von 36% zur FPÖ unter Parteichef Herbert Kickl. Und bei der sogenannten Kanzlerfrage kam Kickl mit extremem Abstand zu allen anderen Parteivorsitzenden auf 27 Prozentpunkte. Stocker folgt erst mit mageren 13%. Der Wille der Bevölkerung ist also eindeutig und es zeigt sich einmal mehr, dass er durch die Ömpel-Regierungsbildung nicht umgesetzt wird. Diese Koalition handelt gegen die Wünsche und Bedürfnisse der Bevölkerung und auch das ist vielen klar. So fürchten bereits 45%, dass diese Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode hält. Ganze 61% trauen ihr laut Umfrage wörtlich nicht zu, einen Turnaround zu schaffen. Während die Kronenzeitung festhält, dass in diesem Jahrhundert noch nie eine Regierung so schnell die Mehrheit verloren habe, unterhält uns der linksliberale Standard mit folgender Schlagzeile: Plötzlich Sparmeister, was macht Finanzminister Martha Bauer so erfolgreich? Trotz schlechter Bedingungen. Für diesen Qualitätsjournalismus gibt es gewiss wieder eine stattliche Fördersumme, während man beim Volk ganz dringend sparen muss.
Sie hörten einen Kommentar von Florian Machel.
Sie hören Kontrafunk aktuell und damit sind wir wieder am Ende der heutigen Ausgabe angekommen. Alle Informationen zu unserem Programm und auch zu den Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie wie immer unter kontrafunk.radio und auch in unserer App. Um 16 Uhr erwartet Sie hier an dieser Stelle mein Kollege Benjamin Golme zu einer neuen Ausgabe Wirtschaft und Gesellschaft. Das Thema diesmal: Angriffe im digitalen Raum. Im Gespräch mit dem IT-Sicherheitsberater Dr. Christoph Gamm geht es um Cyberangriffe auf Firmen und Privatpersonen, mögliche Gegenmaßnahmen und Prävention. Heute bei Wirtschaft und Gesellschaft um 16 Uhr und um 21 Uhr in der Wiederholung. Mein Name ist Marcel Joppa und ich verabschiede mich an dieser Stelle wieder von Ihnen. Ich sage Tschüss, bis dahin und machen Sie es gut.